Der letzte Punkt ist der Punkt, bei dem ich am wenigsten nervös werde, Feuer. Was ist ein Datenschützer vor einem brennenden Gemeindebüro? Genau, glücklich. Ja, der Grund kommt ja noch. Der Grund, endlich werden Daten mal fachgerecht entsorgt.
Kompott Nummer 254, E10. Hallo und herzlich willkommen zum 254. Kompott, den ich am heutigen, kalten, aber immerhin sonnigen Freitag, dem 11. März 2011, aufgenommen habe.
It is 11:30.
Jawohl, ja. Was auch nur daran liegt, dass ich hier eben gerade alle drei Teile in Öhendorf aufgenommen habe. Aber ja. Inhaltlich gibt's wieder die gewohnte Dreiteilung, zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Späßmeldungen und einer Mafia-Meldung von mir zu hören. Das Intro kommt nebenbei von einem 27C3-Vortrag. Das war ein Datenschützer für Kirchengemeinden, der sich da besonders begeistert über das Feuer geäußert hat. Aber ja, und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr hier jetzt einfach weiterhört, das ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich erstmal eine weitere Atomklage verstärkt, neben der, die letzte Woche schon im Podcast war, dann ein paar Space-Meldungen, unter anderem STS-133, die er geendet hat, ein paar Fanboy-Meldungen, Mieter bei iOS 4.3, eine Mafia-Meldung und mehr. 6 Grad, scattered Cloud-Sieger und immer noch nippige Greetings. Jetzt ist die Sonne gerade wieder weg. Wind macht irgendwas zwischen 19 und 46 km/h und anfühlen tun sich die 6 Grad wie 3 oder 4 Grad. Eigentlich sogar noch kälter. Ja, um 10.50 Uhr haben wir es. So. Und da bin ich dann wieder. Miet. Da muss ich doch mal gucken. Das habe ich jetzt so gar nicht im Hinterkopf, was ich hier alles liegen habe. Eine Erkältung, ja, die habe ich jetzt schon ein paar Tage und die ersten beiden Teilfolge. Und zwar gibt es noch eine zweite Atomklage, nämlich dieses Mal von mehr als 200 Bundestagsabgeordneten von SPD und Grünen, die dann auch sich beim Bundesverfassungsgericht gemeldet haben, gegen die Atomlaufzeitverlängerung. Hatschi. Ist nicht wirklich überraschend, aber weil letzte Woche hatte ich ja schon die Meldung im Podcast, ja, die Bundesländer haben sich gegen die Atomlaufzeitverlängerung beim BFFG gemeldet. Jetzt haben es auch noch über 200 Bundestagsabgeordnete. Letztlich dürfte das aber nicht so unheimlich relevant sein, weil also eine Verfassungsbeschwerde sollte ausreichen. Aber ja. Genau, die habe ich am Freitag Mittag gefunden, diese Meldung. Ist also noch keine Woche alt. So, dann gibt es ein Neues vom Space. Eigentlich sollte am Freitag nämlich ein Satellit namens Glory starten. Also ursprünglich hätte der schon mit dem Shuttle gleichzeitig oder zumindest am gleichen Tag starten sollen.
Sag ich ja, Hatschi.
Moment. So, wo war ich? Also eigentlich hätte der Satellit schon mit dem Shuttle-Start am gleichen Tag stattfinden sollen. Der Satellit am gleichen Tag, ja. Der hätte starten sollen. Und das ist aber dann irgendwie nichts geworden, weil da gab es irgendwie ein Problem. Und jetzt war nun letzten Freitag Start. Und dieses Mal sind sie dann auch tatsächlich durch den Countdown erfolgreich durchgekommen. Aber ja, das Problem, was sie dann hatten, ist, da hat sich die Abdeckung von dem Satelliten nicht rechtzeitig gelöst. Also sie hat sich quasi gar nicht gelöst an der Stelle, wo sie sich hätte lösen sollen. Und damit ist das ganze Ding wieder zu schwer gewesen und wieder in Richtung Erde runtergeklatscht. Plonk. Und dann ist der Satellit halt flöten gegangen. Was willst du, Hund? Mich anbellen. Ich ignoriere dich, Hund. So, Hund ist weg. Wo war ich stehen geblieben? Immer noch bei dem Satellitenstart. Also jedenfalls, die obere Hülle hat sich halt nicht gelöst. Und was dann passiert, wenn sich da das Teil nicht löst, ist relativ einfach. Das ganze Ding ist zu schwer und ist dann wieder runtergeknallt. Und Glory hätte eigentlich die Erdatmosphäre untersuchen sollen. Das geht jetzt aber eben nicht mehr, weil ist abgestürzt. Weil sich seine Schutzverkleidung nicht wie vorgesehen gelöst hat. Deshalb sei er in den Südpazifik gestürzt. Hat dann so bummelig 305 Millionen Euro gekostet. Und hätte sich eigentlich um feine Schwebstoffe in der Erdatmosphäre kümmern sollen. Ja, gut. Das ist jetzt nichts geworden. Und da haben sie jetzt auch irgendwie sich jetzt eine Untersuchungskommission gegründet, um rauszufinden, wie zum Kuckuck das denn passieren konnte. Ist, glaube ich, auch schon irgendwie der zweite Start einer Taurus XL-Rakete, bei der sich die obere Verkleidung nicht gelöst hat. Also das zweite Mal, dass sie mit dem gleichen System ein Problem hatten. Ups. So. Dann gab es am Samstag den O2-Generator auf der ISS. Nämlich der Sauerstoffgenerator Elektron im russischen Segment sei ausgefallen. Es bestehe aber keine Gefahr für die Kosmonauten und kein Grund zur Panik, sagte ein Sprecher des Flugleitzentrums in der Nähe von Moskau. Der Generator soll schnellstmöglich repariert werden, hieß es. Die Versorgung mit Frischluft werde über Sauerstoffreserven an Bord der ISS sichergestellt. Das Elektronsystem sei anfällig für Störungen, meldete die Agentur unter Berufung auf Weltraumexperten. Und ja, also da ist ein Sauerstoffgenerator ist flöten gegangen. Ja, keine Ahnung, ob der inzwischen wieder funktioniert. Aber wenn es eh kein Problem ist, ist es halt kein Problem. So. Auch von Sonntag X-37B. Die US-Luftwaffe hat mal wieder ein, sieht aus wie, hätte vielleicht mal irgendwie ein Shuttle werden können, wo man es besser gegossen hätte, weil ist ein bisschen winzig, in den Orbit geschickt. Auf streng geheimer Mission, also irgendwie alles, was man wissen darf, ist, da ist so ein Ding und das ist gestartet und irgendwie kurz nach dem Abheben beginnt dann die Nachrichtensperre und da darf man dann nichts mehr drüber wissen. So, plopp. Da ist halt jetzt irgendwie so ein Teil und das ist jetzt irgendwie im Orbit und was es da tut, ist halt strengst geheimst. Und alles, was wir wissen, ist, ja, da gibt es so ein Ding und das ist jetzt irgendwie das zweite von der Sorte. Also sie haben da, glaube ich, irgendwie zwei rumstehen von. Da ist es dann irgendwie monatelang unterwegs und irgendwann kommt es dann wieder. So, war am Samstag die Meldung. Am Montag war dann STS 133 Undocking, nämlich so bummelig 13 Uhr, hat Discovery ein letztes Mal die ISS verlassen. Na, so mit Abliegen und dann Fly Around. Weil wenn die Russen das schon nicht machen, das Shuttle macht es dann wenigstens noch ein letztes Mal. Halt aus in großer Kreis rumfliegen, Fotos machen. Und bei der Gelegenheit halt auch mal die Gelegenheit nutzen. So häufig trifft man keine ISS, an der sowohl ein europäischer ATV als auch ein japanischer HTV dran kleben. Und dann noch irgendwie eine Progress. Und ja, sind so rumgeflogen. Und dann am Mittwoch gelandet, 17.57 Uhr, ist die finale, letzte, allerletzte Landung von OV-103 war es, glaube ich, Discovery gewesen. Dieser Orbiter wird von sich aus nicht mehr abheben. Das nächste Mal, dass der irgendwie nicht am Boden ist, befindet er sich irgendwie auf dem Rücken von einem Shuttle Carrier Aircraft, vermutlich. Also, ja. Haben sie dann auch schon jetzt in die Orbiter Processing Facility gebracht. Und ich weiß gar nicht, was jetzt irgendwie die offiziellen Planungen sind. Aber zumindest werden erstmal sämtliche Giftstoffe rausgeholt im Laufe der Zeit. Und ja, dann mal gucken. Ja. Also offizieller Termin, wann sie verkünden wollen, wo die Shuttle endgültig landen, ist irgendwie 14. April, irgendwie sowas, in einem bummeligen Monat. Wissen wir dann, wo die Shuttles ihren Ruhestand verbringen werden. Also halt die drei, die da geflogen sind, plus Enterprise, das Testvehikel, was, glaube ich, jetzt irgendwie bei einem Smithsonian rumsteht. Bei dem Smithsonian Institute. So, dann ist in der Nacht zu heute ist dafür wieder jemand rausgerollt, nämlich STS 134 aka Endeavour mit großem rostroten externen Tank und soll das Rocket boostern und dem ganzen Genödel ist da halt rausgerollt und sollte dann, ich meine so Dunstkreis 9 Uhr am Pad ankommen. Ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht, weil ich habe zwischen Anfang der Aufnahmen hier und bis eben noch gar nicht wieder in das Internet geguckt. Weil ich habe ja heute mal alle drei Aufnahmen hier und deswegen habe ich gar nichts mitgekriegt. Aber ja, so, das war die Space-Ecke. Kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Und zwar gab es da irgendwie eine Meldung, die schon hoch ist, nämlich Samsung. Da hat irgendwie der Samsung-Chef, oder ein Samsung-Chef auf jeden Fall, verkündet, nachdem ja letzte Woche iPad 2 angekündigt wurde, dass sie da wohl nochmal was dran tun müssen an ihrem Produkt. Oder zumindest am Preis. Weil das sei inferior. Also frei nach dem Motto, ist halt teurer, kann aber weniger. Ja, und also weniger im Sinne von an bestimmten Benutzbarkeitsecken. Na, die Kameras von iPad 2, die sollen ja wohl irgendwie eher so Grütze sein. Aber ja, also wenn man eine Spiegelreflex mit Touchscreen-Bedienung haben will, dann kaufen sie auch eher eine Spiegelreflex als ein iPad. Aber hey. Und jedenfalls will Samsung da also auch nochmal was tun. Und sie bedenken da wohl auch gerade nochmal ein paar Key-Hardware-Components. Und ja, fällt dann so in die Kategorie, er hat dann also gehofft, die Konkurrenz bliebe da, wo sie bisher gewesen ist und würde sich nicht bewegen. Und jetzt hat die Konkurrenz, also namentlich Apple, es gewagt, sich zu bewegen. Und jetzt müsst ihr nochmal drüber nachdenken, ob ihr den Kunden tatsächlich das verkaufen wollt, was ihr da hattet. Ich sag mal so, das würde mir schon zu denken geben. Aber hey. Dann gab es das Gerücht, dass wenn iOS 4.3 rauskäme, da ein Limit an genau drei Geräten existiere, was die sich an dem Wi-Fi-Hotspot anmelden könnten. Und ich formuliere mal vorsichtig, ja, dieses Limit scheint es zu geben. Es ist mir nämlich eben in einem Log über den Weg gelaufen. Aber ja. Also so frei nach dem Motto, da kann man dann irgendwie drei Geräte per WLAN rantethern und irgendwie, ich glaube, bis zu fünf Geräte insgesamt. Also kann man auch irgendwie eins über Kabel und eins über Bluetooth oder zwei über Bluetooth oder wie auch immer ranknödeln. Ja. Offizielle Angabe war ja von der Keynote aus so, ja, soll am Freitag, also heute, rauskommen. 4.3. Ah, genau, da gab es nämlich am Dienstag bei Boy Genius Report das Gerücht, 4.3 würde am Dienstag 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, nämlich 10 Uhr Pacific Time, rauskommen. Das war aber nichts, weil 19 Uhr kam, 19 Uhr ging und es war immer noch kein 4.3 zu sehen. Ja, also die Boy Genius Leute, die sind bekannt und berühmt dafür, dass bei ihnen so manches Gerücht irgendwie ein bisschen früh auf dem Tablet steht. Die haben ja die 4.3 Golden Master Meldung auch gebracht, noch irgendwie Wochen bevor da irgendwie dann offiziell der Master rausfiel. Aber ja. Ja, am Dienstag war das dann nichts. Dafür gab es dann irgendwie in der Nacht ein iTunes 10.2.1 Update, was noch rauskam. Offizielle Changelogs gibt es da nicht viel, außer ja, es kann 4.3. Also sie haben das 10.2er Changelog genommen und daran geklebt. Was 10.2 auch noch macht. Hachi? Nein, Hachi macht es nicht. Hachi macht nur ich. Was 10.2 auch noch macht, das fällt mir halt ins Bess auf, weil ich halt auch auf dem Mac ständig irgendwie ein Logfile offen habe. Nämlich das Log voll blödeln. Da gibt es irgendwie einen USB-Dämon, der ständig irgendwie sich meldet und sagt, er sei der so und so Dämon und dann gebildet und tralali. Wo ich mich auch immer frage, was soll die Meldung eigentlich und warum haut er die regelmäßig raus? Der Informationsgehalt dieser Meldung ist für mich gering. Also genau genommen ist der Informationsgehalt für mich nicht vorhanden. Weil mich interessiert ehrlich gesagt nicht, wann da irgendwelche Backend-Komponenten von dem iTunes gebaut wurden. Aber ja. So, jedenfalls am Mittwoch kam dann so 19 Uhr, und 19 Uhr ging und F43 kam. Und zwar so irgendwie kurz nach 19 Uhr. Ich habe es als erstes entdeckt, weil ich habe ja an dem MacBook Air immer iPad und iPhone 4 hängen und ich habe dann einfach mal beim iPad auf guck mal nach Updates gehauen. Und siehe da, er hat gesagt, ja, da ist ein Download. Da habe ich gesagt, na dann Download only. Also lade es dir erstmal nur runter, aber installier es noch nicht. Da sagte er, 404. Da habe ich gesagt, ey, wisst. Da habe ich ihn beim iPhone nochmal gefragt. Da hat er gesagt, nö, 421 ist das aktuellste. Und irgendwann ging es dann jedenfalls. Und ja, da hat er sich den ganzen Quatsch runtergeladen. Und hier sonst noch was? Nee, genau, das ist auch schon das Ende von der Fanboy-Ecke. Genau, und dann kann ich hier mich nämlich damit befassen, was 4.3 eigentlich alles Schönes bringt. Also erstmal das Erste, was es bringt, das Offensichtliche, ja, man kann jetzt irgendwie einen Hotspot aufmachen mit einem iPhone 4. Fällt in die Kategorie cool. Personal Hotspot, hui. Ja, ich weiß, es soll Androiden-Geräte geben, die das schon seit Jahrzehnten konnten. Ja. Und, ja, also ich kann jetzt ein WLAN aufmachen, mache ich auch regelmäßig. Das Schöne an WLAN-Tethering ist, dass ich dem MacBook Air dann gar nichts irgendwie Spezielles in die Hand drücken muss. Ich habe dem halt nur einmal das WLAN gezeigt, dem das Passwort in die Hand gedrückt und gesagt, da, das ist ein WLAN, das kannst du benutzen. Und wenn ich ihn jetzt aufklappe und das iPhone 4 macht gerade ein WLAN-Schirmchen auf, dann sagt er, oh, da ein WLAN, schnapp, schwupp, ist er online. Also, ja, das ist rasant schnell. Was mir dann auch, also das, was mich ja immer am meisten interessiert bei iPhone-Updates bzw. iOS-Updates ist, nachdem ich mich ja mal mit 3.1 ganz böse verbrannt habe, gucke ich immer erstmal auf einem der Touch-Geräte, ob denn die Playlist-Reihenfolge noch stimmt, weil die haben sie ja in 3.1 mal völlig in die Tonne getreten. Und ja, die Playlist-Reihenfolge stimmt. Was sie allerdings mal wieder geändert haben, das Handling von Smart Playlists. Und zwar war es unter 4.2 so, dass die Listenanzeige immer mit angefasst wurde, logischerweise, und die Now Playing Track One of so und so viel halt immer bei der 1 stehen blieb, weil, naja, also wenn man sich die Liste von außen anguckt, er hat immer den Track 1 gespielt und die Liste wurde halt immer einen kürzer. Also bei meiner Smart Playlist, die dann nämlich heißt Podcasts, die ich noch nicht gehört habe. Also deren Anzahl Abspielungen 0 ist. Das ist das Kriterium, weil das fasst er nämlich auch an, wenn ich ihm sage, Mark ist unplayed. Und ja, das Ergebnis der ganzen Veranstaltung war dann halt immer, ja, er hat dann halt Track 1 von Zahl wurde immer kleiner gespielt. Und da gab es dann allerdings für ihn so ein paar Kleinigkeiten, wo man aufpassen musste. Wenn nämlich die iPod-App nicht im Vordergrund war, dann konnte er sich da durchaus mal irgendwo timingmäßig selber in den Weg latschen. So, halt einen Eintrag aus der Liste entfernen und bei der Auswahl, was er denn als nächstes spielt, vorher zugreifen auf die Liste. So, dann greift er sich halt irgendwie den nächsten Eintrag und dann entschwindet noch einer und dann hat er irgendwo einen ausgelassen oder was, keine Ahnung, wie das da reinfolgemäßig funktioniert. Auf jeden Fall war das Locking da irgendwie suboptimal. So, und das ist jetzt bei 4.3 irgendwie ganz anders gelöst. Bei 4.3 zählt er jetzt nämlich einfach immer weiter hoch, was er spielt. Also dann hatte ich gestern Abend irgendwie, ja, Track 1 von 12, Track 2 von 12, Track 3 von 12, Track 4 von 12, Track 5 von 12, Track 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Würde ich hoch. Na, dann war halt nichts mehr da. Dann war die Playliste alle. So, wenn man dann rausgeht und in der Playliste guckt, dann stellt man auch fest, ja, die wird kleiner. Na, also bei Track 3 von 12, da sind dann halt nicht mehr 12 Items in der Playliste, sondern 9. 8, 10, keine Ahnung. Ja, das muss man halt einfach nur wissen. Was übrigens auch funktioniert, wieder auf den letzten Titel zurückzuspringen. Auch wenn der in der Playlist eigentlich nicht mehr drin ist, kann er jetzt. So, also, den habe ich zwar jetzt schon gehört, aber der ist in der Liste immer noch drin. Es gibt auch nicht, das hatten wir glaube ich bei 3.1 irgendwie so oder bei 4.0, da gab es auch mal zwischendurch, dass es eine Schatten-Playliste gab, die man nicht zu sehen kriegte. Aber wenn man dann auf einen Eintrag drauf tappte, dann spielte er den Eintrag, der ganz zu Anfang, als die Playliste angefangen hat, also nach dem letzten Sync, an der Stelle in der Liste stand, also irgendwie der erste von oben. Das war dann halt irgendwie der auch ursprünglich erste und nicht der, den er da jetzt an der Position angezeigt hat. Das ist jetzt auch nicht mehr. Wenn ich jetzt irgendwo drauf tappe in die Playliste, dann spielt er mir den, der dann in dem Moment genau da zu sehen ist. Also, ja. Führt jetzt auch dazu, dadurch, dass er jetzt nicht ständig irgendwie an der Liste rumfingert, zumindest nicht sichtbar an der Liste rumfingert, dass auch keinen gesteigerten Wert drauf mehr liegt, immer im Vordergrund rumliegen zu müssen, das ist dem einigermaßen völlig scheißegal. Der kann auch wunderschön im Hintergrund rumliegen. Funktioniert immer noch. Also ich habe gestern den Großteil des Tages damit zugebracht, im App-Switcher da in der Konsole rumzuhängen. Hat auch funktioniert. Habe ich dann noch festgestellt, da ist ja jetzt irgendwie so ein tolles neues Feature, dass er irgendwie Homesharing sucht. Naja, Bonjour ist irgendwie nie ready. Ja, komm bloß nicht auf die Idee, im Telekom-Netz nach irgendwelchen Homesharing-Sachen zu suchen. Aber ja, funktioniert also auch. Personal Hotspot funktioniert. Dann habe ich festgestellt, in den letzten Wochen war ich einfach nur blöd, weil ich hatte immer das Problem, dass ich das MacBook Air irgendwie nie dazu motivieren konnte, übers USB-Kabel mit einem iPhone Tethering zu betreiben, bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin, jetzt hier nach dem 4.3-Update, habe ich ihn einfach mal rangehängt und dann kommt so hier, ist ein neues Netzwerk-Interface verfügbar, möchten Sie die Network-Preferences öffnen? Ja, mache ich die Network-Preferences auf. Dann habe ich einmal auf den Apply-Button geklickt und siehe da, plötzlich wurde das Netzwerk-Interface online. Huch. Also ich bin zu blöd, einen Mac zu bedienen. Ich habe es jetzt mit dem 3G-iPhone noch nicht ausprobiert, aber das müsste das dann auch können. Weil das 3G-iPhone kann ja im Moment Tethering auch nur über Bluetooth oder Kabel. Und da, bei Bluetooth keine Ahnung, aber beim Kabel im Zweifelsfall genau ein Gerät. So, Neues von der Mafia. Und zwar hat Sony Computer Entertainment America gegen den Hotzelschorsch, gegen den George Hotz, geklagt, weil der hat es gewagt, irgendwie einen PlayStation-Hack rauszulassen. Und da haben sie ja schon vom Richter die Genehmigung gekriegt, sämtliche Computer von dem in Beschlag zu nehmen, also insbesondere die Festplatten. Und jetzt haben sie auch noch drauf geklagt, dass sie auf alle IP-Logs von sowohl dessen Webseite als auch dessen YouTube-Channel als auch dessen Twitter-User zugreifen wollen. Und auch da hat der Richter gesagt, ja. Und anders ausgedrückt, jeder, der sich irgendwie jemals eine Webseite von dem angeguckt hat oder den bei Twitter gesehen hat oder sonst wie was, da kriegt die Information zumindest das der IP-Adresse Sony. Und zwar geht es da eigentlich gar nicht darum, dass sie irgendwie was Konkretes beweisen wollen, sondern die wollen eigentlich nur bei sich zu Hause klagen dürfen. Aber der wohnt ganz woanders. Und na, eigentlich müsste man irgendwie ihn bei sich zu Hause verklagen, aber da wissen sie halt nicht, wie sie die Richter anfassen müssen. Vermute ich mal. Und deswegen wollen die jetzt irgendwie rausfinden, ja, es gäbe auch bei ihnen da irgendwie mindestens eine Person, die da mal seine Website angeguckt hätte. Ja. Also Sony dreht irgendwie völlig am Zacken, wenn es ihr mich fragt. Aber ja. So nie wieder. Dann hat Microsoft laut Bloomberg, und es gibt einen Bericht von Bloomberg Business Week zufolge, will Microsoft erst 2012 mit einem speziell an Tabletten angepassten Betriebssystem auf den Markt kommen und das auch erst im Herbst, zum in den USA umsatzstarken Ende der Schulferien. Weil nämlich Windows 8, ich vermute mal interne Versionsnummer 6.2, dann erst rauskommen soll. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der Tablettmarkt ist gerade dabei, unter den auf dem Markt verfügbaren Geräten aufgeteilt zu werden. Und da hat schon iPad irgendwie einen massiven Vorsprung, weil die vor allen anderen auf dem Markt waren. Und jetzt müht sich ganz ehrlich Google mit dem Androiden-Betriebssystem ab, wo ich, ich kann es noch nicht einschätzen, wie erfolgreich sie sein werden, aber da müht sich Google jedenfalls ab. Und Microsoft will jetzt nochmal weiteres Jahr ins Land ziehen lassen, oder eigentlich anderthalb Jahre ins Land ziehen lassen, bevor sie sich dann auch mal auf den Markt trauen. Das erinnert mich irgendwie an so ein gewisses Telefonbetriebssystem, wo sie auch den Markt erst an sich vorbeiziehen lassen haben, um dann irgendwie festzustellen, so, huch, da war doch was. Na, also, Microsoft, wie wäre es mal, wenn ihr mal Innovationen betrieben hättet? Nein? Ist mir am Sonntag aus dem Eisenticker entgegengefallen. Dann ist die Exploitware, die ich ja letzte Woche im Podcast hatte, ne, so irgendwie 21, inzwischen waren es glaube ich irgendwie so um die 50 Anwendungen mit irgendwelchem maliziösen Code drin, ne, die wird dann gekillt und zwar mit einem Remote-Removal-Funktion entfernt Google die Schadsoftware von Geräten mit Android-Versionen vor 2.2.2. Die Apps, die haben sie zwar gefunden und haben sie dann auch gekillswitcht, also frei nach dem Motto, jedes Gerät, wo die drauf sind, da wird die halt runter entfernt. Aber das sorgt ja noch nicht dafür, dass dann irgendwelche Wurzelkinder, Rootkits, die sich dann irgendwo eingenistet haben, dann auch weg wären. Und entsprechend hat Google dann an alle Geräte, die so ein Wurzelkind haben könnten, dann nochmal irgendwie selber ein Stück Software rübergeschickt, was sich dann da selber Root-Rechte verschafft, um zu versuchen, das schon vorhandene Rootkit dann gegebenenfalls zu entwurzeln. Und, auf den betroffenen Geräten werde innerhalb von 72 Stunden ein Patch eingespielt, der den Exploit rückgängig mache. Was dann noch nicht ganz klar macht, ob dann da auch irgendwie ein Software-Update kommt. Auf eine Version, die nämlich nicht mehr betroffen ist, nämlich 2.2.2. Na, also, warum war es doch gleich eine schlechte Idee, dass bei Android Software-Updates nicht nur von Hersteller der Software und auch nicht nur vom Hersteller der Hardware, sondern auch noch von so Dingen wie Mondstand oder Willen des Netzbetreibers abhängen. Naja, weil man dann Angriffsvektoren im Betriebssystem drinnen lässt, und zwar so quasi ewig. Na, ein Kollege von mir, der hat ein Motorola, was ist denn das, ein Droid? Also eine Milestone, und der hat immer noch kein 2.2. Offiziell gibt es irgendwie Milestone für den 2.2, umgekehrt, 2.2 für den Milestone schon ewig. Er hat keins, kriegt es nicht. Keine Ahnung, wo er da noch gegentreten muss. Und jedenfalls hat dann also Kaspersky auch gemeldet, ja, also die Software, die Google da drauf schiebt, die nutzt dieselbe Lücke, die auch für das Routen von Android-Geräten verwendet wird. Allerdings sei der Fehler erst in Android 2.3 behoben. Das Programm stehle zunächst nur Gerätedaten, tritratrolala. Ja, und ja, also Googles Rootkit-Entfernungsfunktion, die verschafft sich auch Root-Rechte, Rootkittet also auch nochmal. Und soll aber angeblich nur dafür sorgen, irgendwelche Malicious-Software zu entfernen. Ich hoffe doch, ihr weist die User darauf hin, dass ihr dann da gerade in deren Daten rumtobt. Ne? Also, weil ich fände das als User jetzt nicht so lustig. So, dann ist das Europäische Finanzministerium, der französische Haushaltsminister François Barrois, hat einen Bericht des Magazins Paris Match, wie auch immer man das ausspricht, jedenfalls bestätigt, laut dem sein Ministerium im Dezember 2010 Opfer eines Cyberangriffs wurde. Dabei wurden rund 150 PCs mit Spionagesoftware infiziert. Die unbekannten Täter haben so offenbar Dokumente ausgesperrt, die im Zusammenhang mit Frankreichs G20-Vorsitz stehen. Es gebe lauter Bericht zwar keine Spur, die man offiziell bestätigen wolle, aber Hinweise, dass die Dokumente den Weg über chinesische Rechner zu den unbekannten Namen. Oder anders ausgedrückt, das französische Finanzministerium braucht auch eine Cyberabwehrtruppe, weil sie sind zu blöd, ihre Rechner aktuell zu schützen. Und dann geben sie es allerdings erst Ewigkeiten später wieder zu. Natürlich, was auch sonst. Dann soll Microsoft für Nokia mehr als $1 billion, also mehr als 1 Milliarde US-Dollar bezahlen. Ne, Mikrokia meldete Engadget, die das auch mal wieder von Bloomberg haben wollten. Ja, läuft in der Kategorie, ja, pff, wenn Microsoft so blöd ist, jemanden dafür zu bezahlen, dann ein Betriebssystem von Microsoft auf ein Telefon draufzunageln, womit sich ja dann Nokia quasi, drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht unbedingt als Market Leader hinstellt. Ja, weil Market Leader wäre man mit einem Betriebssystem, was tatsächlich irgendwie groß abhebt. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass Windows Phone 7 irgendwie ernsthaft abheben würde. Aber hey. So, dann macht Microsoft eine große Kampagne zur Ablösung von IE6. Ich habe jetzt nämlich irgendwie eine Webseite IE6Countdown.com. Scherz ist, IE6 ist immer noch arg weit verbreitet, weil zum Beispiel Windows 2000 niemals eine neuere IE-Version bekommen hat. Und außerdem diverse Firmenwebseiten, auch insbesondere irgendwelche Intranet-Webseiten, halt nur mit dem IE6 funktionieren, weil der ist halt so krüppelig gewesen, dass man, um eine Webseite da sauber anzeigen zu können, die halt absolut überhaupt nicht mehr standardkonform machen durfte. Und wenn man das gemacht hat, dann funktioniert die auch mit irgendwie standardkonformeren Browsern wie einem IE7 zum Beispiel schon nicht mehr. Und ja, da will aber jetzt Microsoft diese Altlast mal loswerden und mal gucken, wie lange sie dafür brauchen. Also zumindest ein IE7 und IE8 laufen auch noch auf XP. Der 9er IE, der wird ja nicht mehr für XP rauskommen. Ich habe nämlich auf Arbeit gerade das Vergnügen, in Anführungszeichen, auszuprobieren, ob ein Stück Software, von uns ein Stück Web-Software quasi, mit einem IE8 sich verträgt. Und habe festgestellt, naja, also okay, ist fehlermeldet an ein paar Ecken, aber im Prinzip funktioniert es. Ein IE9 werden wir dummerweise nicht ausprobieren können. Weil ich habe keinen Vista oder Windows 7 rumliegen. So. Ja, dann bin ich auch schon wieder in der Musikecke angekommen. Was macht die Klonk? Dann kann ich ja schon mal erstmal ankündigen, dass ich noch nicht weiß, ob ich nächste Woche jetzt quasi um dieselbe Zeit wieder einen Podcast aufgenommen kriege. Weil ich das Problem habe, dass ich nächsten Montag Augenarzttermin habe. Und Augenarzttermin heißt, dass die Chance relativ groß ist, dass da auch wieder irgendwie ein gehen Sie doch mal ins Krankenhaus und lassen Sie sich einen OP-Termin geben, bei rumkommen könnte. Und entsprechend weiß ich halt nicht, wie es dann nächste Woche aussieht. Okay, mit der Erkältung gehe ich jetzt mal irgendwie davon aus, dass Sie mich dann nicht gleich am nächsten Tag da auf den Schneidetisch packen wollen, aber vielleicht dann irgendwie eine Woche später oder so. Ja, in jedem Fall weiß ich jetzt noch nicht, wie es dann nächste Woche mit dem Podcast aussieht. Deswegen gucken wir dann mal in der Musikecke. Da wohnt immer noch Arimathea, More Like You, aus dem Album Tried by Fire. Stammt dieser Titel, gefunden im Positive Music Network, 4 Minuten 3 ist er lang. Und gefolgt ist das Ganze dann von knapp 9 Minuten sind jetzt, glaube ich.
Hatschi.
Shuttle-Landung. Und zwar habe ich da 4 verschiedene Videos zusammengebacken. Das Intro ist übrigens ein ehemaliger Kapitän der USS Enterprise, war es, glaube ich. Irgendwie so. James Tiberius. Hust. Der Schauspieler halt da. Und dann habe ich das Entry-Flight-Video mit ziemlich raumiger Akustik bekommen. Immerhin, dieses Mal gab es da mal ein Video. Letztes Mal gab es da ja kein Video von. Keine Ahnung, warum die da so raumakustisch klingen. Aber ja. Für die Sonic Booms gab es ein Privatvideo. Das ist mir so quasi in dem Moment, als ich das da zusammengebaut habe, nochmal über den Weg gelaufen, habe ich gesagt, Mensch, dann nehme ich doch das. Weil in dem offiziellen Livestream von NASA hat da der Pressefuzzi da reingelabert. Laber, 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 bum, bum. Ja, da haben wir gerade die 2 Sonic Booms gehört. Nee. Ich will aber die Sonic Booms hören und nicht laber, laber. Naja, so. Und genau, das war dann nämlich Discoverys letzte richtige Landung. Wo es jetzt auch schon angekündigt wurde, dass sie den Platz, wo sie zum Stehen gekommen ist, auf der Landebahn entsprechend noch markieren wollen, weil da ist die Ära geendet. 39 Missionen, 365 Tage im Orbit. Ja, der Anfang vom Ende der bemannten Raumfahrt der USA. So, kriegt ihr dann in knappen 9 Minuten, war es, bevor ich das Intro noch eingebaut habe, also so bummelig, naja, so 10 Minuten auf die Ohren. Und ich sag dann erstmal, wenn ihr mich mit Feedback bewerfen wollt, fühlt euch eingeladen. Vielleicht nicht gerade mit Schnupfen. Da habe ich jetzt gerade welchen. Den möchte ich nicht haben. Den würde ich eigentlich gerne wieder loswerden. Oder mich mit Wind blasen wollt. Da habe ich jetzt auch die Schnauze voll von. Aber ja. Fühlt euch jedenfalls eingeladen, mich entsprechend zu bewerfen mit Dingen. Worten am liebsten. Weil wenn ihr mich mit einer Waschmaschine bewerft, das tut dann doch eher weh, wenn ich hier in den Kopf kriege. Ja, zum Beispiel, indem ihr mir bei Twitter was zukommen lasst oder mir auf dem Blog einen Kommentar hinterlasst oder mich mit einer Mail bombardiert oder mich weiterempfiehlt. Das wäre vielleicht auch mal ganz nett. So, genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit More Like You von Arimathea. Und der Shuttle-Landung STS-133, Discoverys letzter. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Every morning and nighttime, entire again.
Space, the final frontier.
These have been the voyages of the space shuttle Discovery. Her 30-year mission, to seek out new science, to build new outposts, to bring nations together on the final frontier, to boldly go and do what no spacecraft has done before.
Latest winds now 17 peak 25 of 150, so it's straight down the runway. We ran the energy numbers with the higher peak wind that we gave you earlier, which was 18 peak 28, still getting you 2,200 feet down. So we'll call it 2,100 at 195.
Okay, copy that.
And if I didn't mention it, still nominal shoot. Discovery, we see you on at the 180.
On at the 180.
Discovery, you are on at the 90.
On at the 90. Don't glide out yet. Scorching under the cloud.
Yeah. On glide float, on center line.
We agree, you are on and on, and we have good on video.
Space Shuttle Discovery now on final approach to the Kennedy Space Center. Just more than 30 seconds to go. Discovery's gear is down and locked. Main gear touchdown. The nose of the shuttle being rotated down toward the flight deck. The parachute being deployed. And nose gear touchdown and the end of a historic journey. And to the ship that has led the way time and time again, we say farewell, Discovery.
Discovery for the final time. We'll stop.
Discovery Houston, Pinto, great job by you and your crew. That was a great landing in tough conditions, and it was an awesome docked mission that you all had. You were able to take Discovery up to a full 365 days of actual time on orbit. I think that you'd call that a fleet leader and a leader of any manned vehicle for time in orbit. So job well done. We'll meet you in the post-landing tab. For post-landing, currently no deltas.
And copy that, Scorch. We're headed to 5-3, and I'd like to thank you and your team and all the orbit teams for a fantastic mission, as well as the Expedition 26 team on orbit. And I'd also like to thank KSC, who has given us a perfect vehicle from start to finish on her final flight.
Well said on all, and we totally agree. Thanks, Pinnell.
Gear's down and locked.
Main gear touchdown. Nose of the shuttle beam.
Main gear touchdown.
Parachute beam deployed. And nose gear touchdown.
Nose gear touchdown.
Ground speed enabled.
All right, folks. Post landing delta. Max.
None.
Chance.
None.
Prop.
No
deltas.
CPS. None.
CACO. None. Inco. And booster.
None.
Okay, lead them over on 5-3. See, do you mean give me a heads up when you get the S-band antennas upper and pointing inhibited? And then Econ, you have the opportunity. Are we going to right now say about 30 minutes each system for the ammonia?
That's good. First half point.
Okay.
I'm sure we'll get into rad reconfig in about 2 or 3 minutes.
Okay. Flag upper is inhibited. All right, copy.
Notice weather flat over the net.
NCC, yes, we saw it last time with you.
Job well done. What did we see?
CNC, I know I got to get the body clamp down.
Yes, I think I'll fight.
And Inco?
Yes.
Okay.